Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Raphael Smarzoch. Die Fridays for Future-Aktivistin Greta Thunberg ist es, die Philosophin Svenja Flasspöhler nicht. Der Politiker Wolfgang Thierse ist es auch nicht, dafür aber die Autorin Margarete Stokowski. Die Rede ist vom sogenannten Woke-Sein. Unter dem aus den USA stammenden Begriff Woke, zu Deutsch wach oder erwacht, versteht man ein starkes Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, Ungleichheit und die Rechte von Minderheiten. Meistens ist dieses Bewusstsein stark moralisch und in seinen extremen Ausprägungen wenig ausdifferenziert. Auffällig ist jedenfalls, dass Woke-Sein offenbar mit einem bestimmten Alter einhergeht. Jüngere Menschen sind in der Regel woker als Ältere, die sich von dem neuen Moralismus oftmals angegriffen oder sogar bedroht fühlen. Deswegen fragen wir in der heutigen Streitkultur, kann man zu alt sein, um woke zu sein? Hierzu erstmal ein paar Stimmen aus den Medien.
Die Woke-Bewegung. Wie? Kennt ihr nicht? Also, hat jetzt nichts mit Kochen zu tun. Nein, keine Ente im Woke. Woke. Wachsamkeit gegen Rassismus.
Was mich am meisten aufregt, ist die Woke-Bewegung. Also die Bewegung, die von sich behauptet, dass sie gegen Rassismus kämpft und für soziale Gerechtigkeit.
Regenbogen, Nachhaltigkeit, Feminismus. Viele Unternehmen nutzen ihre Werbeplattform, um soziale Bewegungen zu unterstützen.
Ich werde als reaktionär beschimpft, als Mann mit neurechtem Sprech, gewissermaßen AfD-Position. Von Schwulen- und Lesbenverband wird das getrieben. Mir wird vorgehalten, das sind ja die Ansichten eines alten, weißen Mannes mit heterosexueller Orientierung.
Jede Bewegung braucht Menschen, die etwas radikaler rangehen, auch wenn wir sagen, das ist nicht Common Sense, das ist auch nicht political correct.
Besonders jüngere Generationen legen großen Wert auf Unternehmen, die purpose-driven sind.
Es gibt keinen Moralterror, nur weil wir eine bessere Welt wollen. Es gibt auch keinen Moralterror, nur weil eine junge Klimaaktivistin aus Skandinavien sagt, es wäre toll, wenn ihr uns noch eine Welt übrig lasst, in der wir leben können. Was ist denn daran ein Moralterror? Was ist das überhaupt für eine menschenverachtende Wortschöpfung?
Ja, vom Moralterror spricht zwar nicht einer unserer beiden Diskutanten in der heutigen Streitkultur, aber er appelliert in seinem jüngsten Essay daran, der Moral keine Macht zu geben. Das ist der Kommunikationswissenschaftler und Philosoph Norbert Bolz. Herzlich willkommen, Herr Bolz.
Freut mich sehr, hier zu sein bei Ihnen.
Mit Herrn Bolz diskutiert heute die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mithu Sanyal, die in ihrem letzten Jahr erschienenen Buch Identity Fragen der Wokeness und Identitätspolitik mit viel Witz und klugen Reflexionen verarbeitet hat. Ich grüße Sie, Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
Wie zu Beginn jeder Streitkultur haben Sie nun beide Zeit für ein kurzes Statement, um Ihren Standpunkt darzulegen. Herr Bolz, bitte beginnen Sie. Ist Wokeness ausschließlich der jungen Generation vorbehalten?
Leider nicht. Sie haben ja in Ihrer Anmoderation ja auch schon Beispiele genannt, die gar nicht so jugendlich waren. Und das führt vielleicht auch ins Zentrum des Problems. Ich glaube, der Gegenbegriff zu Woke ist nicht alt oder zu alt, sondern erwachsen. Und es gibt eben mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die zwar schon ziemlich alt sind, aber längst noch nicht erwachsen wurden. Und das sind eben auch genau die Menschen, die sehr, sehr abenteuerliche Vorstellungen von der Welt und vor allen Dingen von der möglichen Verbesserung dieser Welt haben. Die Wokeness selbst, denke ich, ist eine extreme Form der Political Correctness. Es hatte vorhin zwar eine Stimme ein bisschen in Frage gestellt, aber ich glaube, wir können das schon subsumieren unter Political Correctness, aber eben in einer außerordentlich hypersensiblen, geradezu oft auch fanatischen Form. Und dass es ein Phänomen ist, das bei den Jugendlichen besonders stark ausgeprägt ist, hat, glaube ich, auch einen sehr einfachen Hintergrund. Denn die Jugendlichen sind im Wesentlichen, gerade auch bis in das Alter etwa von 30, wenn man sich an der Universität lange festhält, in einem Kokon oder in einer Blase der Weltfremdheit. Denn diese unendlich langen Ausbildungszeiten, die für die moderne Gesellschaft ja wirklich charakteristisch sind, die ermöglichen Menschen, sich zu bilden, Wissen zu entwickeln, auch Intelligenz auszubilden, ohne in irgendeiner Weise eine Rückbindung an die Wirklichkeit zu realisieren. Also totale Weltfremdheit bei höchster Bildung, oft auch großer Intelligenz und rhetorischer Raffinesse. Und ich denke, das ist charakteristisch für Wokeness.
Vielen Dank, Herr Bolz. Und nun Sie, Frau Sanyal. Kann man zu alt sein, um woke zu sein?
Naja, also woke ist ja erstmal überhaupt keine Beschreibung, ne? Also, ach, ich bin ja so bewusst, ich bin ja so woke, sondern woke ist eine Aufforderung, stay woke, also hinterfrage Dinge. Und ich habe das Wort woke zum Beispiel auch noch nie in meinem aktiven Sprachgebrauch benutzt, außer in meiner Literatur dann natürlich schon. Denn es ist ja ein Wort aus so einem schwarzen politischen Kontext, also Marcus Garvey, wake up Africa, Marcus Garvey, woke me up. Und ich weiß, dass es zum Beispiel auch Leute gibt, die so 9/11 hinterfragen, die denken, dass die das Wort aus ihren Bewegungen heraus oder erfunden haben, Wake Up Sheeple. Und das waren sehr häufig überhaupt keine jungen, hippen Leute. Und erst mit der Black Lives Matter Bewegung haben dann alle mal das Wort Woke auch gehört. Und wie das halt so ist, wenn Worte den Mainstream erreichen, werden sie von rechts als Kampfbegriffe gegen die eigentlichen Ziele verwendet. Ne? Also dass also alle woken Leute mehr auf Label setzen, darauf cool zu sein als auf Inhalte. Und es wurde ja auch gerade ganz stark gegen die Demokratische Partei in Amerika, die Democrats, irgendwie verwendet, ne? Dass sie ihren Schwerpunkt auf Wokeness setzen, wie geschlechterneutrale Toiletten und dadurch die echten Wähler verprellen. Und der Politiker, der am meisten abbekommen hat, war ja Bernie Sanders, der nun wahrlich nicht jung und bestimmt nicht inhaltsleer ist. Und ich mag an dem Wort nach wie vor die Aufforderung Stay Woke. Also es ist kein Zustand, being woke, sondern eine Handlung. Also hinterfrage, glaube nicht alles, was die Medien dir sagen, denke kritisch.
Vielen Dank, Frau Sanyal. Das möchte ich jetzt gleich direkt an Herrn Bolz spiegeln. Herr Bolz, was ist denn so verkehrt daran, die Dinge zu hinterfragen?
Wenn Wokeness das wäre, was wir gerade gehört haben, dann wäre ich auch woke oder würde mir Mühe geben, es zu sein. Aber leider Gottes haben wir es doch mit ganz, ganz anderen Phänomenen zu tun. Es gibt mittlerweile ganze Phänomenologien von Verrücktheiten, die man mit diesem Begriff zurecht belegt. Insofern würde ich sagen, gibt es doch leider Gottes einen riesengroßen Unterschied zwischen Wokeness und kritischem Hinterfragen. Denn da werden wir uns natürlich sofort einig und müssten gar nicht weiter diskutieren. Das ist für eine moderne Demokratie, für eine moderne Gesellschaft fundamental wichtig. Nur die Frage ist, verstellt Wokeness am Ende nicht vielleicht sogar die Kultur der Debatte, die Kultur der aufrichtigen Diskussion und des Interesses an der Meinung auch Andersdenkender? Das ist nämlich genau mein Gefühl. Und Sie waren ja so nett, mein Büchlein »Keine Macht der Moral« zu erwähnen. Und in diesem Büchlein geht es ja im Wesentlichen darin, dass die Moralisierung von politischen Fragen im Grunde Diskussionen, auch Kritik im klassischen Sinne gar nicht mehr möglich macht. Und das macht mir Sorgen an der ganzen Sache. Ich mache mir keine Sorgen wegen der jungen Leute, weil ich ganz, ganz sicher bin, dass die mit fortschreitendem Alter auch realistischer und vernünftiger werden. Also das ist nicht meine Sorge. Meine Sorge ist, dass das überschwappt in die allgemeine Kultur, in den allgemeinen Diskurs. Und dass dort im Grunde gerade die so notwendige Kritik, die Kultur der Debatte immer unmöglicher wird. Also dass gerade die Medien und zunehmend auch die Politik sich versucht, Anschluss zu finden an diese Wokeness und da neue Standards setzt der Auseinandersetzung. Und die sind oft sehr, sehr fanatisch und fast in allen Fällen nicht mehr diskussionsbereit.
Frau Sanyal, teilen Sie da diese Sorge, also diese Sorge vor einer Verstellung der Debattenkultur, von einer sogar vielleicht auch Zerstörung der Debattenkultur durch Woken-Aktivismus?
Also ich teile definitiv die Sorge um die Debattenkultur. Ob die jetzt irgendwie von linken Aktivisten, Aktivistinnen kommt, die für mehr Gerechtigkeit sind und da wie alle Bewegungen und wie alle Menschen, die sich für etwas einsetzen, gibt es Leute, die irgendwie, wo ich sagen würde, das ist überzogen oder das ist auch überzogen moralisiert irgendwie. Und es gibt die Leute, die es sehr, sehr differenziert machen. Das ist ja nicht irgendwie, die haben ja nicht alle ein Parteibuch unterschrieben und machen das alle komplett gleich, sondern das ist eine sehr, sehr, sehr heterogene Menge. Aber wenn wir eine Diskursanalyse machen und dann merken wir schon, dass irgendwie im Moment der politische Diskurs einer ist, der am liebsten das Wort, alles ist alternativlos, was wir machen. Und zwar, es ist egal, um welches Thema es geht. Und alle Menschen, die Dinge anders sind, sind böse. Also dagegen wird nicht argumentiert, oh, irgendwie ihr habt eine andere Meinung, da wird es Gründe für geben, sondern ihr macht das, weil ihr intrinsisch böse seid. Und das ist ein wirkliches Problem, das ist ein riesiges Problem. Und da habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen jungen Leuten zu geben als Aufgabe, ihr müsst es lösen, ist eigentlich unfair, weil wir leben ja vor. Also die Aufgabe ist ja eigentlich von uns, dass wir einen anderen politischen Diskurs, eine andere Möglichkeit auch überhaupt Konsens herzustellen, irgendwie, dass wir das vorleben in unserer politischen irgendwie Handlung. Und das passiert im Moment nicht, sondern das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Also dass wir wirklich eine Spaltung der Gesellschaft haben, weil wir sagen, die andere Seite darf nicht existieren. Und dadurch irgendwie verschärft sich das ja massiv.
Ich bin sehr, sehr einverstanden und fürchte, das ist ein Problem unserer kleinen Diskussion, dass wir uns ziemlich einig sind bei dem, was eigentlich sein sollte.
Dann sind Sie ja gar nicht doch so verschieden, wie gedacht.
Wir sind uns nur ein bisschen in der Diagnose der realen Phänomene vielleicht nicht eins. Und ich will es nur an einem simplen Beispiel klar machen, an der schon erwähnten und ja auch unvermeidlichen Greta. Ich glaube, jeder Mensch hat Mitleid mit ihr, jeder Mensch versteht, was sie möchte oder welche Impulse in ihr sich zum Ausdruck bringen. Aber das ist das eine, dass junge Leute, oft auch Kinder, ihre Sorgen in die Welt hineinrufen. Und etwas ganz anderes ist, dass Erwachsene und gerade auch politisch verantwortliche, medial repräsentative Erwachsene diese Leute hofieren, diese Kinder hofieren. Also dass sie im Grunde mit Herbert Grönemeyers altem Lied offenbar ernst machen wollen, die Kinder an die Macht. Also dass man sich von der Weisheit von Kindern und Jugendlichen verspricht, dass die hochkomplexen Probleme der modernen globalisierten Welt gelöst werden können. Das ist das eigentliche Problem. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Die Schwierigkeit oder das Ärgernis liegt nicht bei den Jugendlichen. Das liegt nicht bei den Schülern und Studenten, die Freitagsschule schwänzen und auf den Straßen hüpfen. Das ist wirklich nicht das Problem. Das Problem ist das, was die politisch-mediale Elite aus dieser Bewegung macht und der Versuch, das im Grunde zu einer Art Norm in der Beurteilung der Weltprobleme zu machen. Und das kann keine argumentative Auseinandersetzung mit der Lage der großen politischen Themen in unserer Welt sein, sondern das ist leider Gottes eben fast immer nur eine emotionale. Das heißt also, die Moralisierung des politischen Diskurses, die verläuft über Emotionalisierung. Das kann man zwar, wie gesagt, gerade bei Jugendlichen sehr, sehr gut verstehen. Sie sind erregt, sie sind wütend und das ist auch ihr vollstes Recht. Aber dass dann die erwachsene Kultur, die verantwortliche politische Kultur, diese Emotionalisierung und Moralisierung eins zu eins übernimmt und damit jede rationale Diskussion eigentlich ausschließt, das ist das, was mir Sorge macht.
Also verstehe ich Sie da richtig, Herr Bolz, und damit auch an die Frage geht dann auch damit auch an Frau Sanyal, dass hier auf dem Rücken der Jugendlichen etwas ausgetragen wird von einer politischen und medialen Elite und dass das Problem der Wokeness gar nicht so sehr bei den Jugendlichen ist, sondern wie damit umgegangen wird.
Exakt, das ist meine Meinung, ja.
Sehen Sie das auch so, Frau Sanyal?
Zum Teil ja. Also gerade bei Greta Thunberg ist ja eins der riesigen Probleme, die bietet ja so einfache Antworten. Und das ist natürlich auch total befriedigend. Dann können auch gerade Medien sagen, seht ihr, da ist doch die Antwort. Aber es wird ja gar nicht wirklich umgesetzt. Ich meine, es kann ja auch nicht hundertprozentig umgesetzt werden, aber die Politik setzt es ja eben nicht um. Und das erzeugt halt so eine kognitive Dissonanz, dass man denkt, wir sind doch alle einer Meinung, warum machen die denn nicht endlich? Weil es halt wirklich alles deutlich komplexer ist. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass viele Dinge ja auch wirklich besser geworden sind. Also wir reden inzwischen in einer anderen Form darüber, dass wir mit Rassismus umgehen müssen. Das heißt nicht, dass alles immer super läuft, wenn wir drüber reden, aber dass wir überhaupt mal darauf kommen, dass wir vielleicht mal irgendwie eine Institution wie die Polizei durchleuchten müssen auf rassistische Strukturen, nicht auf individuell böse Menschen. Also dass wir über Strukturen reden, anstatt über den Kampf gegen das Böse. Das ist halt auch eine der Chancen im Moment dabei. Und ich sehe auch die Gefahr, dass wir jetzt irgendwie besonders stark den Kampf gegen das Böse führen. Aber ich sehe eben auch die Chance, dass wir sehen, nee, dahinter stehen Strukturen und es ist eben nicht, sonst machen wir es seit 2000 Jahren und sind nicht sonderlich erfolgreich damit.
Dieser Begriff, der Kampf,
aber ja, können wir, bitte, Herr Bolz. Darf ich zu dem einen Punkt
noch
etwas sagen? Auch in diesem Fall hundertprozentige Zustimmung. Ich will aber schon for the sake of argument jetzt doch eine kleine Gegenthese wagen. Ich bin der Meinung, was wir völlig übersehen ist, dass wir zumindest in Deutschland, ich will nicht über die ganze westliche Welt reden, aber dass wir zumindest in Deutschland in einem Land leben, das noch nie zuvor so fremdenfreundlich, so wenig rassistisch, so tolerant war wie heute. Also wir leben wirklich im tolerantesten Land, das jemals unter der Firma Deutschland sich präsentiert hat. Und was bedeutet das aber, dass gerade jetzt das Entsetzen über Rassismus, Sexismus und Kolonialismus so groß wird? Nun, das bedeutet, wir haben es tatsächlich mit dem Prinzessin-auf-der-Erbse-Syndrom zu tun. Gerade weil wir so tolerant, so wenig rassistisch und so fremdenfreundlich wie nur irgend möglich sind, ist das Minimum dessen, was man dann doch noch an Rassismus und Fremdenfeindlichkeit finden kann, unerträglich und wird ja zum zentralen Punkt unserer Kultur erhoben. Also da an dem
so
Punkt
schön.
Bin ich doch ganz anderer Meinung.
Da kann ich endlich mal widersprechen. Also es ist, ja. Es ist jetzt nicht schwer, irgendwie weniger rassistisch als die Nazis zu sein. Also das ist jetzt irgendwie, das ist vielleicht jetzt polemisch, aber es ist de facto so, dass wir im wahrscheinlich irgendwie am offensten und tolerantesten Deutschland aller Zeiten leben. Zumindest irgendwie meiner Lebzeiten leben. Das stimmt total. Aber das bedeutet ja noch nicht, irgendwie, wenn man sich dann beschwert, dann ist es irgendwie nur Zimperlichkeit, sondern das heißt, dass ganz viele Sachen einfach überhaupt nicht sagbar waren. Dass wir jetzt überhaupt über Dinge sprechen können. Also Aladin El-Mafalani beschreibt es ja auch in seinem Buch Das Integrationsparadox so toll, dass jetzt die Leute einfach über gleiche Rechte reden, während die Generation meines Vaters, der war dankbar, dass er für schlechten, also wirklich für deutlich schlechteren Lohn als seine Kollegen, die denselben Job gemacht haben, hier arbeiten durfte. Und hat sich überhaupt über nichts beschwert. Ich würde das nicht mehr selbstverständlich hinnehmen. Und das ist jetzt nicht irgendwie Empfindlichkeit von mir, sondern ich finde, das ist selbstverständlich, dass wir irgendwie einen gleichen Anteil an irgendwie, also ne, dass wir irgendwie faire Bezahlung wollen, dass wir irgendwie faire Arbeitsbedingungen wollen. Es ist immer noch so, dass ich, wenn ich mich mit meinem Nachnamen um eine Wohnung bewerbe, dass mir Leute sagen, ach Sanyal, das ist ja kein deutscher Nachname. Dann sage ich, aber ich habe einen Doktortitel. Dann sagen sie, okay, sie dürfen zum sie dürfen zum Wohnungsbesichtigungstermin kommen. Das geht meinen Weißen irgendwie deutschen Freunden und Freundinnen nicht so. Das heißt nicht irgendwie, dass ich den ganzen Tag hier sitze und weine, sondern es heißt, dass es natürlich wichtige Themen sind, die ich einfach nur als Mensch, dem es um Gerechtigkeit, also auch um Deutschland geht. Ne? Also ich glaube, ein Land, das auf Ungerechtigkeit basiert, ist einfach weniger irgendwie lebensfähig. Ich möchte ein schönes, lebenswertes Deutschland auch haben. Also allein deshalb arbeite ich auch gegen Rassismus.
Herr Bolz.
Aber machen Sie das nicht gerade auch ein bisschen dadurch kaputt, dass Sie, ich meine jetzt nicht Sie persönlich, sondern diese Wokeness-Bewegung durch Ihre Überempfindlichkeit, durch die Hypersensibilität im Grunde jeden Lernprozess selber blockiert oder ausschließt? Also man kann doch, indem man Leute einschüchtert, man kann sie doch dadurch nicht zu Lernprozessen bringen, sondern die Leute überlegen sich dann nur noch, was darf ich denn heute noch sagen und was nicht, bei welchen Themen halte ich am besten völlig meinen Mund und denke mir meinen Teil. Also das ist das Gegenteil von Lernprozess. Und ich denke, Lernprozesse können tatsächlich nur in Gang kommen, gesellschaftlich, über eine Kultur der Debatte. Und ich glaube, in dem Punkt würde ich doch gerne ein bisschen insistieren drauf, dass diese Debatte nicht von den Konservativen blockiert wird, sondern sie wird von den Kulturrevolutionären blockiert, die nämlich selber sagen, was sagbar ist und was nicht mehr sagbar ist. Also insofern würde ich sagen, die Wokeness stellt sich selber ein Bein, sie blockiert sich selbst, indem sie die anderen, die Andersdenkenden durch Einschüchterung ins Schweigen treibt. Das sind blöde Prozesse, dumme Prozesse, die Lernen gerade verhindern. Und ich habe das Gefühl, wir waren selten kulturell so blockiert wie heute, also auch so unproduktiv kulturell wie heute. Und die Spaltung, die durch die Gesellschaft geht, war, glaube ich, auch selten so groß. Also das, denke ich, ist doch ein bisschen Resultat der Political Correctness, gerade weil sie diese enormen Verstärkerwirkungen durch die Medien, vor allen Dingen eben auch durch die Massenmedien bekommt.
Also ich glaube, durch die Verstärkerwirkung, das ist ja ein riesiges Problem, dass die ja immer die destruktivsten, also die wütendsten Dinge verstärken. Also ich habe auch ganz viele Untersuchungen darüber gelesen, je wütender ein Post auf Social Media ist, desto häufiger wird er nicht nur geteilt, sondern einfach kommt er im Algorithmus nach oben. Und ganz viel dieses irgendwie, wir wollen diese Worte nicht mehr, das kommt ja eigentlich daher, dass wenn wir höflich gesagt haben, so Also die Bezeichnung, also ich, als ich auf die Welt gekommen bin, war der Fachbegriff für Menschen wie mich Ausländerin. Ich bin in Deutschland geboren, ich habe nie woanders lange gelebt. Das ist absurd, das ist einfach ein falsches Wort. Wenn ich jemals höflich darauf hingewiesen habe, ist mir gesagt worden, irgendwie du stellst dich halt nur an. Also es war das Gegenteil, war der Fall. Also da habe ich das Abblocken mitbekommen. Das heißt, der Versuch, es zu thematisieren, war halt irgendwann so, also man musste halt irgendwann so vehement vorgehen, weil man halt immer gegen die Wand gelaufen ist. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen diese Prozesse, dass es dann diese Gegenschwingungen gibt und dann wird halt auf diesen höchsten Ausschlag verwiesen und dann wird gesagt, guck mal, das ist die Bewegung. Und ich glaube, was ich gerne hätte, ist, wie können wir das Gute darin nehmen und das auch für uns nutzbar machen? Weil es geht ja überhaupt nicht darum, rauszufinden, welche der Seiten hat Recht. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Wir wollen eine gerechtere Gesellschaft haben und irgendwie wir wollen das, was gut läuft, auch irgendwie ausbauen in der Gesellschaft.
Wie könnte man denn...
Sie sind einfach zu vernünftig für diese Diskussion. Es ist leider Gottes Wokeness nicht so vernünftig, wie Sie sie darstellen. Das Problem ist doch dies, dass diese Hypersensibilität Folgen hat für all diejenigen, die auf der anderen Seite stehen. Es ist doch so, dass tatsächlich das Karrierefolgen hat, wenn man sich bestimmten Normen der Political Correctness und der Wokeness nicht anschließt. Das erzeugt eine Kultur der Ängstlichkeit, die absolut kontraproduktiv ist. Und das ist das, was mir Sorgen macht.
Die Kultur der Hypersensibilität,
die im Grunde... Wie bitte?
Die Kultur der Ängstlichkeit sehe ich absolut. Ich würde gerne ein bisschen Angst auch nehmen, weil also gerade Leute wie Svenja Flaßpöhler, die ja ganz, ganz viel abbekommen hat, die ist nach wie vor sehr, sehr erfolgreich. Also man darf, glaube ich, auch die Macht des Cancelns nicht überschätzen.
Ja, es gibt genug Leute, die ihren Job schon verloren haben. Frau Dobler ist doch das aktuellste Beispiel. Aber warum ist das denn kein Moment in dieser Diskussion, dass Überempfindlichkeit oder Hypersensibilität tatsächlich Überempfindlichkeit ist und nicht Sensibilität? Also dass man in einer Weise reagiert auf Dinge, die man nicht gerne hört oder die einem vielleicht auch beleidigen, die einfach unverhältnismäßig sind. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, die Maßlosigkeit, die Unverhältnismäßigkeit der Reaktion all derjenigen, die glauben, sie seien verletzt worden oder sie seien beleidigt worden. Und man hat doch oft wirklich den Verdacht, dass die Wokeness geradezu auf der Suche nach Anlässen ist, um beleidigt und verletzt zu sein. Also das wird längst diskutiert, wie ich finde, völlig zu Recht unter Opferkultur, Status als Opfer, den man erreichen will und wo man mittlerweile Konkurrenzen austrägt zwischen verschiedenen Opfergruppen. Wer ist denn am meisten getroffen? Intersektionalität. Sie kennen diese Begriffe viel besser als ich und Sie kennen auch die Phänomene besser als ich. Aber die haben doch alle einen gemeinsamen Nenner, absolute Maßlosigkeit der Reaktion. Und genau das ist es, was die anderen auf der anderen Seite dann auch nicht nachvollziehen können. Und ich finde, nach wie vor kann man doch von einem erwachsenen Menschen erwarten, dass er auch mal ein paar Beleidigungen einsteckt. Da fehlt es mir. Es fehlt mir das Maß im Umgang mit dem, worauf die woke Welt so empfindlich reagiert.
Vielleicht zum Abschluss gefragt, dieser Diskussion. Wie könnte man denn den Begriff der Wokeness neu besetzen, der diesem ja meines Erachtens nach auch ein wenig kontaminierten Begriff eine neue Bedeutung gibt, Frau Sanyal?
Naja, es ist ja überhaupt kein Begriff aus einem deutschen Kontext. Der ist ja hierhin wirklich importiert worden und eigentlich irgendwie für Menschen verwendet worden, die dann ihn auch so ein bisschen selbstironisch benutzt haben. Deshalb irgendwie, es ist tatsächlich nicht der Begriff, den ich benutze. Wo ich absolut übereinstimme, ist, wir müssen über Ambiguitätstoleranz reden. Wir müssen darüber reden, dass zwei Dinge nebeneinander stehen können, ohne dass das eine richtig ist und das andere falsch ist, sondern dass es mehrere Sichtweisen auf eine Sache gibt. Und dass es auch wichtig ist, also das super ist, dass wir in einer Gesellschaft zusammenleben, in der eben nicht alle einer Meinung sind, weil dann würden wir in einer Diktatur leben. Also, dass wir irgendwie Streit haben, dass es unangenehm ist, ist ein gutes Zeichen.
Dann lassen Sie uns das doch als Schlusswort nehmen, Frau Sanyal. Aber ich möchte trotzdem Herrn Bolz fragen, was Sie an den Argumenten von Frau Sanyal überzeugt hat, dass Sie aus dieser Sendung mit nach Hause nehmen.
Das Problem ist, wir hatten gar keine richtige Kontroverse, denn fast alles, was sie gesagt hat, kann ich unterstreichen und finde ich richtig. Wir haben uns ja im Grunde nur bei einer Diagnose von Phänomenen ein bisschen gestritten. Aber in den Grundüberzeugungen bin ich der gleichen Meinung. Ich glaube nur nicht, dass sie eine Repräsentantin der Wokeness ist. Insofern habe ich viel gelernt von der artikulierten Position, aber das Problem ist damit nicht gelöst.
Alles klar, vielen Dank. Das war die Streitkultur mit dem Kommunikationswissenschaftler und Philosophen Norbert Bolz und der Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Danke fürs Mitmachen und jetzt geht es hier weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Raphael Smarzoch.